So, ich freue mich, dass ich mal wieder predigen darf hier. Ich hoffe, ihr freut euch auch. Vielen Dank. Ich freue mich, dass ich, für die, die mich nicht kennen, ich bin der Jonas, bin hier Pastor in Ausbildung und ich darf heute den, unseren Pastor Günther vertreten, der sich gerade in seiner wohlverdienten Auszeit in Israel befindet. Und ich freue mich, das Privileg hier zu haben. Wir starten, aber ich muss kurz meine Uhr noch stellen, fällt mir ein. Gestern hat mir ein Freund gesagt, oder hat mich gefragt, Jonas, über was predigst du denn? Dann sage ich, ja, lass dich überraschen, komm vorbei. Ist immer nicht so ganz klar, wenn du dann das Predigtthema verrätst, ob die Leute da wirklich kommen. Und ein bisschen Spannung aufzubauen hilft. Und er hat gesagt, du kannst über alles predigen, aber nicht über 20 Minuten, hat er gesagt. Deswegen stehe ich mal auf 20 Minuten, ich hoffe, ich halte es ein. Genau, wir starten heute mit, ihr seht es hier auch an der Folie, mit einer neuen Predigtreihe über das Thema Gemeinschaft. Wir wollen das jetzt in den nächsten Wochen fokussieren und werden uns jetzt einfach an diesem großen, spannenden, aber auch tiefgreifenden Thema entlang hangeln. Und ich fand es ganz interessant, dass ich in der Predigtvorbereitung an eine, ich sage es ganz ehrlich, war es ein Bild-Zeitungsbericht, erinnert wurde. Und als ich mich dann aber näher damit befasst habe, habe ich gemerkt, dass es ein Thema war, das am Anfang dieses Jahres, am Anfang 2018, viel durch die Medien ging. Und der ausschlaggebende Grund war die Einsetzung einer Ministerin in England für ein ganz spezielles Amt, für einen ganz speziellen Bereich. Und zwar hat England eine Ministerin für Einsamkeitsbekämpfung. Das bedeutet, also das Thema war Einsamkeit in Deutschland. Und die Briten haben, um diese Einsamkeit zu bekämpfen, ein Ministerium geschaffen. Und die Ministerin, ich habe jetzt den Namen nicht parat, die leitet aber wirklich dieses Ministerium zur Einsamkeitsbekämpfung. Und in Deutschland ging dann auch so eine Welle von Berichten durch die Medien, wie einsam ist Deutschland, was macht Einsamkeit. Und es ist total spannend, wenn man sich mal mit dem Thema Einsamkeit befasst. Mediziner vergleichen mittlerweile das Risiko von Einsamkeit mit dem Risiko des schweren Rauchens. Also das ist so schlimm, wie wenn du schwerer Raucher wärst. Und den Zahlen zufolge ist es wirklich so, dass es hunderttausende Menschen in Deutschland gibt, die, damit man sich das mal vorstellen kann, nur einmal im Monat mit einem Freund oder einem Bekannten wirklich reden. Das heißt, im Rest dieses Monats haben die einfach niemand, mit dem sie sich unterhalten können. Und das wirkt sich natürlich unglaublich negativ auf die Psyche und dann irgendwann auch auf das physische Empfinden der Menschen aus. Und es gibt sogar Berichte, die darüber berichten, dass es sich wie eine Epidemie über Europa ausbreitet, dass Einsamkeit ein großes Problem heute schon ist und in Zukunft vermutlich auch noch mehr werden wird. Und ich finde es total gut, dass das Thema Einsamkeit behandelt wird, weil ich davon überzeugt bin, dass wir als Gemeinde, dass wir Christen das effektivste Mittel gegen Einsamkeit haben. Und Einsamkeit, also diese Empfindung von anderen Menschen getrennt zu sein, kann ja auch passieren, du bist in der Stadt und fühlst dich einsam, das sind Menschen um dich herum, aber trotzdem hast du dieses Empfinden, ich habe niemand, ich bin alleine und niemand kümmert sich um mich. Dieses Empfinden kann meiner Meinung nach am besten bekämpft werden mit einer christlichen orientierten Gemeinschaft. Und jetzt sind wir beim Thema Gemeinschaft. Gemeinschaft wird definiert, ich habe es mir nochmal angeschaut. Es gibt verschiedene Definitionen, ist ja interessant. Der Begriff ist gar nicht so ganz geklärt wieder. Ist sowas, was wir alle kennen, aber nicht richtig greifen können. Das Zusammensein oder das Zusammenleben in gegenseitiger Verbundenheit oder eine Gruppe von Personen, die gemeinsame Anschauungen unter ein, oder durch gemeinsame Veranschauungen, Zungenbrecher, verbunden ist. Und jetzt sind wir nämlich beim Thema. Es gibt ja verschiedene Arten von Gemeinschaft. Ja, jetzt haben, es war interessant, am Freitag hatten wir Training. Und wir haben Training in der Innenstadt. Ich bin ja noch selbstständig als Trainer. Und für die, die es wissen, in Kirchheim hat so ein Rocker-Chapter aufgemacht. Die Stuttgarter Outlaws oder sowas heißen die. Und die haben dann im Dönerladen neben uns im Trainingsraum gegessen und saßen die Jungs dann in ihren Kutten. Und ich bin so vorbeigelaufen und habe mir gedacht, oh, alles klar, Jungs. Die haben ja auch Gemeinschaft. Ja? Aber die haben halt nicht Gemeinschaft auf den Werten der Bibel. Ja, oder wenn ich dann, wenn man in die Kneipen oder sowas geht, da sitzen ja auch viele rum oder auch am Tresen, die manchmal auch täglich kommen, die haben ja auch Gemeinschaft. Aber die haben halt keine Gemeinschaft im Sinne dessen, wovon ich überzeugt bin, dass das die Antwort für Einsamkeit ist, im Sinne der Bibel. Und dieses Prinzip, dass die Werte einer Gemeinschaft sich im Endeffekt lebensfördernd oder lebensvernichtend auswirken, das finden wir im 5. Mose 28, wo Gott sein Volk vor die Wahl stellt, Fluch oder Segen. Und ich weiß, dass dieses Prinzip vor allem in unseren Kreisen manchmal ziemlich kritisch betrachtet wird, wir sind ja nicht mehr unter dem Gesetz. Und wir sind ja frei vom Gesetz und das stimmt. Aber ich glaube, dass es trotzdem Regeln gibt, wenn wir uns daran halten, dann entfalten die Leben. Ja, wenn man an die 10 Gebote denken, das beste Beispiel, du sollst nicht töten, dass das Leben entfaltet, ist uns vermutlich klar. Ja. Wenn ich jemanden töte, ist er tot, dann entfaltet es ja kein Leben mehr. Oder dass man nicht die Frau seines Nächsten ausspannen soll, entfaltet ja auch Leben. Ja, dass das Zerstörung nach sich zieht, kann sich ja jeder vorstellen, da muss ich gar nicht so viel dazu sagen. Und ich glaube, dass Gemeinschaft im christlichen Sinne, will ich nochmal sagen, die Antwort auf Leben und auch die beste Antwort gegen Einsamkeit ist. Wir haben mit unseren Werten ein gottgegebenes, übernatürliches Wertesystem. Und ich bin davon überzeugt, dass wenn wir uns daran halten, was überhaupt nicht einfach ist, also ihr könnt euch darauf einstellen, bei dieser Predigtreihe, da fliegen euch Sachen um die Ohren. Ich freue mich auch übrigens, nächste Woche predigt Paul über das Thema auch Gemeinschaft. Wir haben telefoniert, wird super spannend. Omas bringt eure Enkel, Enkel bringt eure Omas. Es wird sehr gut. Und gerade in einer Zeit, wo sich ganz, ganz viel auch um dich dreht, du musst in deine Berufung kommen, auch gerade im christlichen Sinne, ich kann da unter jungen Theologen auch davon reden, es geht um deine Begabung und um deine Berufung, es geht um dich und du Salz und Licht und deiner, du die, da, 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 die, ja, wo sich ganz viel darum dreht, dass du dein persönliches Potenzial entfalten kannst in diesem Individualismus, der sich auch durch die Gemeinden durchzieht, ist das Thema Gemeinschaft unglaublich, unglaublich wichtig. Denn ich glaube, dass ganz viele Probleme sich lösen, wenn wir aufhören, immer nur an uns zu denken und erkennen, dass Gott ein Gott ist, der mit Nationen, mit Generationen, mit Familien, mit Sippen sein Reich auf dieser Erde auch baut. Und bevor wir aber auf diese Werte dann auch gehen, das kann ich gar nicht machen, das wird eine extra Predigt mal brauchen, möchte ich nochmal ganz kurz überhaupt die Frage stellen, warum brauche ich denn überhaupt Gemeinschaft? Und ich fand es total spannend, dass ich an eine Bibelstelle erinnert wurde im 1. Mose 26. Ich habe gedacht, back to the roots, gucken wir mal einfach, was war am Anfang. Und Wenn ihr Bibeln dabei habt, dürft ihr die Stelle jetzt aufschlagen. Genesis 26, 1. Mose 26. Die Bibel ist das Schwert des Geistes. Das heißt, bringt eure Waffen mit in Gottesdienst. Aber nicht so wie in Amerika, sondern bitte bleibt bei der Bibel. Genau. 1. Mose 26. Und Gott sprach, lasset uns Menschen machen in unserem Bilde, nach unserem Gleichnis. Und sie sollen herrschen über Fische des Meeres und so weiter und so fort. Aber interessant fand ich schon mal im Punkto Gemeinschaft diese ersten Worte, lasset uns Menschen machen, ja? Ja, Genesis 1,26, 1. Mose 1,26. Oh, ja, tut mir leid. Ich habe gedacht, unter Genesis 1. Mose 1,26. Okay, alles klar, tut mir leid. Also, danke schön, Esther. Bin übrigens totaler Freund von Feedback und von Korrektur. Bevor ihr dann alle nicht mitkommt, schreit's doch bitte dann nach vorne an die Kanzel. Produktives Feedback. Also nochmal, 1. Mose 1,26, haben wir's? 1. Mose 1,26, 1,1,2,6. Und Gott sprach, lasset uns Menschen machen in unserem Bilde. So, was sagen uns die ersten Worte? Uns. Wir sind als Schöpfung das Ergebnis, ist ein bisschen die Chefs und die Businessmänner, gell? Wir sind das Ergebnis von Teamarbeit. Okay? Lasset uns Menschen machen nach unserem Bilde. Dieses Wort des Bildes, dieses, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, Salem, mit Ä und Z. Das ist gar kein Bild, so wie man es sich jetzt vielleicht hier vorstellt, wo man, also so ein zweidimensionales Bild, sondern es ist viel mehr eigentlich ein 3D-Druck. Das heißt, es ist eine plastische Figur, die oft als Statue verwendet wurde, wenn zum Beispiel ein Herrscher ein Land übernahm, dann hat er sich da eine Statue hingestellt, ein Salem von sich, damit hier klar wird, ich habe hier das Sagen. Das ist mein Salem und hier bestimme ich. Und wir wurden von Gott in Teamarbeit als Salem erschaffen. Okay? Das heißt, wir sind ein dreidimensionales Abbild oder auch ein Schatten, aber dafür ein dreidimensionaler Schatten, kann man nicht so richtig greifen, dieses Wort, von Gott auf dieser Erde. Und wenn uns Gott in Gemeinschaft schafft, nach seinem Abbild, als 3D-Druck, mit seinem Odem des Lebens, seinem Ruach, dann ist ganz klar, warum wir Gemeinschaft brauchen, weil wir nach seinem Abbild geschaffen sind. Und Gott ist ein Gott, der unter sich in Gemeinschaft lebt, der Gemeinschaft liebt und der Gemeinschaft sucht. Er hätte uns ja auch so, wenn wir jetzt gerade bei so Science-Fiction sind, will jetzt keine Fabeln hier auspacken von der Bühne, aber als Mr. Spock oder so machen können, kennt ihr Mr. Spock? Der kann mit zwischenmenschlichen Beziehungen gar nichts anfangen, dem ist das irgendwie alles fremd, da muss alles logisch sein. Aber Gott hat uns nicht geschaffen als abgegrenztes Individuum, das sich überhaupt nicht mit anderen verbinden kann, sondern Gott hat uns geschaffen nach seinem Wesen als Menschen für Beziehung, die in Beziehung leben sollen. Und ich will euch jetzt 4 Punkte auch aufstellen. Hier nochmal, wir sind geschaffen für Gemeinschaft im christlichen Sinne. Ich will euch 4 Punkte vorstellen von Dimensionen oder von Arten von Gemeinschaft. Ich habe das ein bisschen unterteilt. Da will ich meinem kleinen Bruder Jan ein paar Credits geben. Der hat mich da gut unterstützt in einem Gespräch auf dem Balkon, wo ich diese Gemeinschaft nochmal aufbröseln wollte und unterschiedliche Gemeinschaftsarten betrachten wollte, wo ich denke, dass im biblischen Sinne es ganz wichtig ist, dass wir diese Gemeinschaften kultivieren. Ich will von vornherein sagen, Gemeinschaft muss immer kultiviert werden. Das heißt, ich bin jetzt auch unter die Gärtner gegangen. Wir machen bei uns so einen Gemüsegarten, bauen wir jetzt gerade an. Und wenn ich will, dass etwas wächst, dann muss ich es kultivieren. Ich muss es gießen. Ich habe einen Weinstock. Ja, ich musste den Weinstock schneiden. Weil bei Trauben ist es wirklich so, wenn du die nicht beschneidest, dann verwildern die und dann wird das alles nichts. Und ich muss es kultivieren, damit es wächst. Und gerade in einer Zeit, liebe Leute, wo wir uns so sehr mit uns selber beschäftigen, kommt diese Kultivierung der Gemeinschaft an vielen Punkten zu kurz. Und wenn ihr wollt, dass Freundschaften wachsen, dann müsst ihr sie kultivieren. Und kultivieren bedeutet, dass ich mit meiner Zeit und mit meiner Kraft ich investiere. Wenn ihr wollt, dass sich Freundschaften vertiefen, dann steckt Zeit und Kraft hinein. Und wenn ihr wollt, dass eure Ehe nicht vor die Hunde geht, dann steckt Zeit und Kraft in die Beziehung mit einer Frau. Ich bin jetzt auch verheiratet, ich weiß, von was ich rede. Auch wenn es noch kein Jahr ist, sage ich euch, ich sage es euch, es kostet Zeit und Kraft. Und ich investiere diese Zeit und diese Kraft sehr, 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 sehr gern. Ich glaube an gesunde Ehen, ich glaube an gesunde Familien und ich glaube an gesunde Kirchen. So, aber jetzt zum Thema. Als erstes brauchen wir oben. Wir brauchen Gemeinschaft nach oben, Gemeinschaft mit Gott. Amen, oder? Muss ich eigentlich nichts mehr dazu sagen. Ich tue es trotzdem. Egal, ob Adam, ob selbst Kain und Abel, Abraham, Noah, auch Henoch wandelte mit Gott und sowas, gell? Und natürlich dann David, wenn bei den Könige, Propheten davor oder danach auch einige. Und dann haben wir im Endeffekt natürlich Jesus als absolutes Vorbild darin, dass er immer wieder Zeiten hatte, wo er sich zurückgezogen hat, wo er sich rausgenommen hat. Um was zu tun? Yoga zu machen? Nee. Was hat er getan? Er hat Gemeinschaft mit seinem Vater gesucht. Und es gibt diese berühmte Stelle dann auch in Johannes 8, 28, wo er sagt, ich tue nichts, ohne dass es der Vater mir nicht gesagt hat, oder ich tue nur das, was ich den Vater tun sehe. Das bedeutet, diese Abhängigkeit und diese Kultivierung der Gemeinschaft mit Gott ist einer der elementaren Punkte, wenn wir uns mit dem Thema Gemeinschaft befassen. Und ich wurde da auf der Willow-Konferenz nochmal neu inspiriert bei dem Thema. Auch der Bill Hybels, der große Pastor aus der USA, hat auch gesagt, er nimmt sich jeden Morgen 15 Minuten auf einen bestimmten Sitzplatz. Er hat gesagt, in seinem Chair, in seinem Sessel, wo er Gott 15 Minuten am Morgen Zeit gibt, um zu ihm zu sprechen. Wo er seine Bibel hat, sein Gebetstagebuch, wo er sich Gebete aufschreibt. Und ich will diese Zeit in meinem Leben favorisieren. Ich will morgens, auch wenn es nur 15 Minuten sind, ich weiß, wir haben da auch so ganz viel Gebetsbewegung, diese, oh, 3 Stunden, 4 Stunden am Tag. Ich glaube, dass wenn wir 15 Minuten pro Tag dafür investieren, das ist besser, natürlich wie gar nichts, aber ich glaube, diese Regelmäßigkeit ist das, was Beziehungen fördert, auch die Beziehung mit Gott. Wurde mir ganz neu bewusst, dass diese Regelmäßigkeit an der Beziehung total wertvoll ist. Ich habe meiner Frau zum Geburtstag eine kleine Katze aus dem Tierheim geschenkt. Und die war am Anfang total schüchtern. Die hat sich in jedem Eck verkrochen, wo sie sich nur verkriechen konnte. Und das Einzige, was geholfen hat, ist, dass man 15 Minuten am Tag mit diesem Tier verbringt, um was weiß ich, ein bisschen mit ihm zu spielen oder sie einfach nur zu streicheln, damit sie Beziehung zu dir aufbaut. Das ist ganz klare Konzept von Beziehungen, Regelmäßigkeit kultivieren, aber nicht dann, dass es langweilig wird, natürlich, ihr wisst ja, was ich meine, Abwechslung ist dann auch wichtig, aber Regelmäßigkeit in der Zeit, nicht im Inhalt, wird sehr langweilig. Genau, der zweite Punkt, können wir auch sehr gut an Jesus nochmal sehen, ist diese Gemeinschaft nach innen. Das heißt, die erste Gemeinschaft nach oben zu Gott, das zweite Gemeinschaft nach innen. Ich brauche Gemeinschaft mit mir. Warum brauche ich Gemeinschaft mit mir? Wir haben in uns selber verschiedene Komponenten, mit denen wir uns auseinandersetzen müssen. Wird ganz, ganz toll in den Psalmen nochmal klar. Lobe den Herrn, meine Seele. Das ist ein innerer Dialog. Auch die moderne Hirnforschung oder auch die moderne Psychotherapie und auch die Psychiatrie, die legen ganz viel Wert auf innere Dialoge. Da gibt es dann verschiedene Therapiemaßnahmen, wo du dich dann in den Kreis setzt, da hast du quasi dann vier Stühle und die Stühle stehen dann für vier unterschiedliche Persönlichkeiten in dir selber und dann sitzt du dich auf den Stuhl und redest quasi mit dir selber in verschiedenen wie sagen wir da, Persönlichkeitsbeleuchtungen, egal. So, das ist im Endeffekt nichts anderes als Seele, Geist und Körper. Dass ich mit meiner Seele rede und sage, meine Seele fürchte dich nicht oder meine Seele harre auf den Herrn. Das heißt, auf seine Seele zu achten, Gemeinschaft mit sich selber zu haben, zu prüfen, wie geht es mir eigentlich gerade. Auch auf seinen Körper zu hören und sagen, warum habe ich denn schon seit 4 Wochen Bauchweh? Ja, Körper, was willst du mir denn sagen? Liegt es vielleicht daran, dass ich aufgrund von meiner Arbeit 3 Liter Kaffee am Tag trinke, aufgrund des Stresses? Ja, dann merkt man dann, wenn man Zeit mit sich selber verbringt und mal in sich hineinhorcht, natürlich auch Gott bittet um Offenbarung, aber auch mal seinen Körper wahrnimmt, dann werden Dinge klar, dann werden Dinge bewusst und dann bringt mich diese Gemeinschaft mit mir selber auch wieder an einen sehr heilsamen Punkt. Ich möchte da auch ein Buch empfehlen in dem Punkt, das Buch von Thomas Harry, von der Kunst, sich selbst zu führen, ist an dem Punkt wirklich, wirklich gut. Ich lese es selber gerade noch, ich bin da echt in dem Punkt gar nicht so weit, also ich muss da echt mich da rein investieren. Aber diese Achtsamkeit und diese Wahrnehmung ist unglaublich wichtig. Und das nächste, den nächsten Punkt, wo ich ansprechen will, mit Gemeinschaft mit unserer Familie und mit unserer Gemeinde. Punkt 1 war Gemeinschaft nach oben, Gemeinschaft nach innen und jetzt Gemeinschaft mit der Familie und mit der Gemeinde. Ich habe diese Bereiche Familie und Gemeinde mal bewusst zusammengefasst, weil die Tiefe der Gemeinschaft, die wir innerhalb einer Gemeinde haben könnten, die möglich wäre, ich sage es bewusst, wäre, sich eigentlich nicht groß von der Gemeinschaft einer gesunden Familie unterscheidet. Und das macht Paulus immer wieder ganz klar, wenn er zum Beispiel im 1. Petrusbrief diese Ermahnung schreibt, seid voller brüderlicher, geschwisterlicher Liebe. Das hört sich in dem modernen Kontext immer ein bisschen, brüderlich, geschwisterlich. Ich finde es immer so schön, wenn der Günther oben steht, Günther, unser Pastor Günther oben steht und sagt, liebe Geschwister. Ja, dann yes, amen. Aber das ist genau das eigentlich, was Gemeinde im christlichen Sinne auch wirklich meint, dass wir diese Familie innerhalb der Gemeinde auch haben könnten, dass das eigentlich auch die Anforderung von Gott an seine Gemeinde ist, dass es Familie sein sollte. Jetzt kann man natürlich mit 400 Leuten, ich bin da auch ganz ehrlich, nicht unbedingt so eng Familie, wie sagen wir da, kultivieren. Und anhand von Jesus sehen wir aber auch, dass er auch nicht mit 400 Leuten sich täglich umgeben hat und dann auch Familie kultiviert hat, sondern er hat sich 12 rausgesucht und mit diesen 12, die 12 hat er wirklich an seinem Leben teilhaben lassen, mit denen hat er gearbeitet, die hat er gecoacht, vor denen hat er geweint und gekocht und Leben geteilt. Und ich habe im Internet, das war witzig, auf einen T-Online-Bericht gefunden, wo es um Freundschaft ging. Ich habe gegoogelt, wie viele Freunde kann man haben? Ja. Und die sind auf den Punkt gekommen, dass man in der Regel im Durchschnitt nicht mehr als, denn es haltet euch fest, 12 Freunde hat. Die man wirklich Freunde nennt, der Rest sind dann Bekannte oder Kollegen. Und das fand ich total interessant, wegen der Jünger, weil die auch 12 waren. Und ich denke, dass das gerade im Kontext der Gemeinde, ich bin davon überzeugt, da sind wir auf dem Weg, Thema Hauskreise, Jüngerschaftszellen, Small Groups, dass wir nicht die Erwartung stellen müssen, dass wir mit allen 400 Gemeindegliedern jetzt engste Freunde sein müssen, sondern dass es durchaus dieses biblische Konzept gibt, dass wir ein paar um uns herum haben, die dann aber wirklich auch, vor denen wir wirklich dann nackig sein können, im emotionalen Sinn sagen, hey, mir geht's überhaupt nicht gut, wo wir uns nichts vormachen müssen, sondern die uns wirklich kennen, wie wir sind. Ich bin kein Freund von Seelenstriptease vor der gesamten Gemeinde, aber ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir Leute um uns herum haben, die wirklich tief in unserem Leben beteiligt sein können und auch in unseren Teams Leute um uns haben, die uns ermahnen dürfen. Schön für mich ist der Johannes Hupf da, so ein Teammitglied auch, der mal sagen kann, der Letzte hat am letzten Sonntag so, habe ich irgendwas Dummes gesagt und hat er mir danach geschrieben, hey Jonas, das war nix. Das war nix. Ja. Wenn du sowas sagst, du tust nur dir selber weh und den Leuten um dich herum. Und es tut gut, wenn du Leute um dich herum hast, die dich an den Punkten einfach auch reflektieren dürfen. Übrigens auch, ich fand es interessant, in der Leiterschaftslektüre und auch in der Businesswelt, das offene Feedback auch zurück zu seinem Chef ist ein unglaublich wichtiger Feedbackweg. Und ich glaube, das brauchen wir in der Gemeinde auch. Von oben nach unten, aber von unten nach oben. Ja, der letzte Punkt, den ich noch mit euch anschauen will, ist die Gemeinschaft nach außen. Wir brauchen dringend als Gemeinde Schnittstellen in die Welt. Und diese Schnittstellen müssen wir ganz bewusst auch, wie soll ich sagen, auch wieder kultivieren. Und es liegt einfach daran, an dem Urauftrag der Gemeinde. Reinhard Bonke hat mal gesagt, die Gemeinde ist ein Rettungsboot und kein Kreuzfahrtdampfer. Es geht nicht in der Gemeinde darum, dass in erster Linie wir auf unsere Kosten kommen, dass wir gefüttert werden. Gibt es immer so dieses, finde ich ganz nett, so dieses Bild von Paulus war es, glaube ich, der von dem Schwarzbrot spricht. Und manchmal hört man so eine Gemeinde, ist kein Schwarzbrot, ist alles bloß Milch. Und gibt es dann so einen Spruch unter Pastoren, Babys brauchen Milch und wenn du in der Lage bist, Schwarzbrot zu essen, bist du eigentlich alt genug, um auch deinen Löffel halten zu können. Dann geh doch hin und fütter dich selber in deinem stillen Kämmerlein. Ich sage nicht, dass es nicht gut ist, herausfordernde Predigten zu machen. Aber ich will auch ganz klar betonen, dass der Auftrag der Gemeinde nicht im Grunde darin liegt, die Gemeindemitglieder zufriedenzustellen und Babysitting zu betreiben, sondern ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir nach außen, natürlich, dass wir zurüsten, dass wir Jünger machen, das ist der Auftrag der Gemeinde, geht hinaus in die Welt und macht zu Jüngern alle Nationen. Aber Jünger machen hat auch immer was mit Rekrutierung zu tun. Und ich glaube, dass die effizienteste Rekrutierung eine Rekrutierung ist, wo Menschen aufgrund dessen, dass sie mit Menschen aus der Gemeinde zu tun haben, merken, dass die was haben, was ihnen fehlt. Ich selber kultiviere diese Gemeinschaft mit Menschen außerhalb der Gemeinde sehr bewusst. Und ich freue mich dann, wenn Menschen in die Gemeinde kommen und dann das passiert, was Jesus schon gesagt hat, an eurer Liebe untereinander werden sie erkennen, dass ihr zu mir gehört. Das heißt, Jesus spielt ganz oft darauf ab, dass er sagt, wie ihr euch untereinander in eurer Gemeinschaft verhaltet, das wird sich, ob ihr wollt oder nicht, darauf auswirken, ob sie erkennen, ob ihr wirklich zu mir gehört oder nicht. Und es hat weniger damit zu tun, ob ich mit allem zufrieden bin, was hier funktioniert oder nicht funktioniert. Es hat was damit zu tun, wie ich mich verhalte. Ob ich in der Lage bin, mich zu steuern. Ob ich meine Zunge im Griff habe. Ich weiß, wovon ich rede. Ich bin auch so ein Schwätzer manchmal. Und meine Freunde wissen es, wenn ich was aufregt. Oh, meine Großeltern, die haben mich zuletzt daran erinnert, dass sie damals, als ich Polizist wurde, sich schon Sorgen gemacht hätten, ob das da gut gehen wird. Weil ich früher dazu geneigt habe, dann halt auch mal ein bisschen aufbrausender zu sein. Aber Gott arbeitet an mir. Halleluja. Ich wollte nur sagen nochmal, da geht es um das Verhalten. Da geht es darum, ob ich hintenrum rede, ob ich mich beschwere. Und vor allem die Schwaben, die können ja sowieso nicht direkt kommunizieren. Und wenn sie direkt kommunizieren, dann maulen sie in der Gegend rum. Das ist wirklich manchmal grausam. Da nehme ich mich selber gar nicht aus. liebe Leute. Aber es hat was damit zu tun, dass wenn wir beim Thema Gemeinschaft sind, dass wir Werte in unserer Gemeinde kultivieren, die im Kern die Liebe beinhalten, dass die Welt erkennt, dass wir zu Jesus gehören. Ich selber nutze da auch total meine Sportschule immer für diesen Zweck. Die Leute wissen alle, dass ich Christ bin. Da wissen viele nicht, dass ich auch mich zum Pastor ausbilden lassen. Aber die wissen alle, dass ich gläubig bin. Und ich habe so 3 Menschen in meinem Umfeld, die ich mir bewusst rausgenommen habe, um Gemeinschaft mit ihnen zu haben, ohne sie bekehren zu müssen. Mit denen verbringe ich Zeit, denen helfe ich. Da bin ich einfach da. Die haben entweder gar nichts mit dem Glauben zu tun, andere Religion, oder sie sind relativ frisch. Ja, und da supporte ich, da investiere ich Zeit, da höre ich zu. Und ich habe mich auf diese 3 fixiert, weil einfach das meinem Zeitplan entspricht, alles andere konnte ich nicht. Und ich merke, wie da was passiert. Und ich wünsche mir einfach, dass wir unsere Zeit auch mit Menschen verbringen, die nicht in die Gemeinde gehen, die dann einfach das schmecken und das fühlen, was wir haben als Christen. Dass wir nicht die ganze Zeit nur davon reden, oder das ist auch wieder so ein Vorwurf, das will ich zurücknehmen, sondern ich wünsche mir, dass unser Leben einfach das ist, was durchdringt und nicht unsere Worte. Und ich merke, dass das funktioniert. Mit dem einen, der überhaupt nichts mit dem Glauben zu tun hat, der sogar eine andere Religion hat, gehe ich jetzt auf so ein Männercharakterwochenende, von so einer Männerarbeit, und wir ziehen da durch den Thüringer Wald im November mit 100 Männern. Der hat nichts mit dem Glauben am Hut, nichts. Und ich habe ihm das vorgeschlagen, und er sagt, hey klar, da komme ich mit. Begleitung, wenn die Ehe zerbricht, zu sagen, hey, ich bin für dich da, trinken wir ein Bier und reden miteinander. Einfach da sein und Leben teilen. Davon träume ich, dass das einfach mehr und mehr passiert. Haben auch viele tolle Vorbilder hier in der Gemeinde. Und dann passieren einfach so Dinge, wie wenn wir die Schnittstellen kultivieren, wie wir an unserer Hochzeit auch erlebt haben. Wir hatten eine ganz tolle Hochzeit, auch die Kirche, einen ganz tollen Gottesdienst. Dass Menschen danach auf uns zukommen sind, die überhaupt nichts mit dem Glauben am Hut haben und sagen, ich weiß noch, meine Nachbarin stand den Tränen nahe vor mir und sagt, Jonas, also ich habe es auch mit meinem Mann noch besprochen, aber ich wollte dir einfach sagen, dass wir haben noch nie, und jetzt aufpassen, so eine Freude und so eine Freiheit empfunden, wie wir dort spüren durften. Oder dann auch die, wo ein bisschen esoterisch angehaucht sind, so irgendwie so eine Großtante 5. Grades. Oh, was ist das für eine Aura der Freude und eine so Vibes und so, ja, so viel Glück und ja, so, die dann die Horoskope lesen. Also da wird was, da merken wir, da ist was da. Oder auch wenn die Leute dann in die Gemeinde kommen. Ich habe das ist eine Familie, einer von denen 3, die waren mal hier im Gottesdienst, ich habe sie mal eingeladen und es war jetzt kein besonderer Gottesdienst, so der, ja, kein Highlight. Gottesdienst. Und ich weiß aber, dass Missionsgebet war. Und die haben alles gut gefunden, aber was sie wirklich zutiefst berührt hat, war das Missionsgebet, dass wir alle aufgestanden sind, für die Missionare gebetet haben. Das kannten die nicht, dass sich ein paar hundert Leute im Gebet eins machen, damit 2, 3, die irgendwo, ich glaube Hanna und Danilo waren es in Kambodscha, für die wirklich beten und sich eins machen. Diese Leute. Es hat die zutiefst bewegt. Die haben geheult. Die haben geheult wegen dem Missionsgebet. Ich könnte da noch viel erzählen, aber die Zeit ist jetzt auch. Es sind doch 32 Minuten schon. Also zum Schluss nochmal zusammenfassen, wieder durch. Wir brauchen Gemeinschaft, weil wir nach Gottes Bild für Gemeinschaft geschaffen sind. Wir brauchen Gemeinschaft nach oben, nach innen, mit Familie und Gemeinde, und wir brauchen Gemeinschaft nach außen, ganz einfach, das macht man so vom Spiegel dann daheim, da könnt ihr euch daran erinnern, an die Predigt vom Jonas. Ich würde jetzt noch gemeinsam beten und dann kommt der Bernd mit dem Abendmahl. Komm, lasst uns aufstehen dazu. Schimmer. Vater, wir danken dir für den Wert der Gemeinschaft, den du einfach auch uns schenkst und auch geschenkt hast. Und ich bete, dass wir eine Gemeinde werden, die das kultivieren kann, dass du Weisheit uns Leitern auch schenkst. Und einfach uns allen, wie wir da Wege finden, um Gemeinschaft wirklich mehr und mehr zu einem Kern unserer Gemeinde auch zu machen, wo Menschen aus der Einsamkeit heraus befreit werden, aus den Ketten der Einsamkeit, auch den Ketten der emotionalen Einsamkeit, wo vielleicht auch schon Leute hier sind, die einfach große Probleme haben, sich zu öffnen. Vater, ich möchte da dich um Heilung auch bitten an den Punkten, die du schenken kannst. Herr, ich danke dir für unsere Seelsorgeteams auch. Aber ich bete einfach wirklich, dass wir eine Kultur schaffen können innerhalb unserer Gemeinde, die den Wert der Gemeinschaft kultiviert, die offen und gesund Gemeinschaft kultivieren kann. Wirklich gesund und offen, aus einem gesunden Herzen, nicht aus einer Verletzung raus, aus einem vernarbten Herzen, sondern dass wir wirklich uns gegenseitig tragen können, uns miteinander freuen können, uns ermutigen können und dass die Welt erkennt, dass wir zu dir gehören, aufgrund der Liebe untereinander. In Jesu Namen. Amen.